Astronom unter der Leitung von Benjamin Giesers von der Georg-August-Universität Göttingen haben mit dem MUSE-Instrument der ESO, der Europäischen Südsternwarte, am Very Large Telescope in Chile einen Stern in dem Sternhaufen NGC 3201 entdeckt, der sich sehr seltsam verhält. Es scheint ein unsichtbares schwarzes Loch mit etwa der vierfachen Masse der Sonne zu umkreisen. Das erste inaktive schwarze Loch mit stellarer Masse, das in einem Kugelsternhaufen gefunden wurde, und gleichzeitig auch das erste, das durch den direkten Nachweis seiner Anziehungskraft festgestellt wurde. Diese wichtige Entdeckung wirkt sich auf unser Verständnis der Entstehung dieser Sternhaufen, schwarze Löcher allgemein und der Ursprung von Gravitationsereignissen aus. Hierzu begrüße ich am Telefon Frau Dr. Caroline Liefke von der Europäischen Südsternwarte. Schönen guten Tag, Frau Dr. Liefke.
Hallo.
Das klingt jetzt alles sehr, sehr kompliziert, was dort entdeckt worden ist. Als erstes, was ist eigentlich ein Kugelsternhaufen? Wir kennen unsere Milchstraße, die hat eine besondere Form, ist relativ flach, hat einzelne Arme. Ein Kugelsternhaufen sieht aber doch ein bisschen anders aus.
Kugelsternhaufen ist, wenn man so will, ja, der kleine Bruder der Milchstraße oder auch sowas wie der Mond der Milchstraße. Ist einfach eine Ansammlung von Sternen, die sich so eine Art Kugel bilden. Also man muss sich das prinzipiell wie eine Art Bienenschwarm vorstellen, nur halt eben aus so ungefähr 100.000 Sternen bestehend.
Und wie weit ist dieses Objekt entfernt, von dem wir jetzt gleich reden werden?
Der hier hat jetzt eben schon mehrere 10.000 Lichtjahre Entfernung. Die sind also tatsächlich ja wirklich wie kleine Satelliten, die unsere Milchstraße umschwirren.
Welchen Durchmesser könnte das Objekt haben? Kann man das feststellen?
Die Sterne sind schon relativ eng geballt. Also üblicherweise haben die Kugelsternhaufen dann vielleicht so einen Durchmesser von vielleicht 100 Lichtjahren oder sowas. Das ist vergleichsweise klein und es sind jede Menge Sterne auf engstem Raum zusammen.
Was hat man da jetzt als Besonderes entdeckt? Mit dem schwarzen Loch und dem einzelnen Stern.
Die Sache ist ja die mit schwarzen Löchern, dass die unsichtbar sind. Schwarzes Loch heißt immer, nicht mal so etwas wie Licht kann herauskommen und dann sehen wir sie natürlich nicht. Wir müssen die schwarzen Löcher also dadurch finden, dass sie sich irgendwie anders bemerkbar machen. Und in dem Falle ist es ganz offensichtlich so, dass dieses schwarze Loch einen anderen Stern, den wir wiederum sehen können, umkreist. Das wiederum kann man nämlich messen, weil man die Bewegung dieses Sternes sehen kann. Also man kann feststellen, dass der sich auf so eine Art Kreisbahn bewegt, immer mal wieder vor und zurück in unsere Richtung oder von uns weg. Und diesen Kreis, den muss er um irgendetwas vollführen, das wir nicht sehen können, und das ist dann das schwarze Loch.
Das ist so eine Art Doppler-Effekt, so wie wir auch Exoplaneten teilweise finden mit der Radialgeschwindigkeitsmethode. Da könnte man sich das so vorstellen.
Ganz genau so funktioniert das. Und da das schwarze Loch sehr viel schwerer ist als so ein typischer Planet, ist die Bewegung, die da zustande kommt, bei dem Stern auch deutlich größer und viel einfacher messbar.
Was ist daran jetzt das Neue, das Interessante?
Es ist an sich relativ schwierig, die schwarzen Löcher überhaupt aufzuspüren. Wir kennen sehr, sehr viele große schwarze Löcher, die im Zentrum von Galaxien stecken. Wir kennen auch einzelne kleine schwarze Löcher, die sich durch ähnliche Effekte bemerkbar gemacht haben. Aber es ist sehr schwer, solche schwarzen Löcher halt wirklich um normale Sterne wiederzufinden. Und man hat deshalb zum Beispiel auch gerade in diesem Kugelsternhaufen gesucht, weil man da sehr, sehr viele Sterne auf einmal auf einem Fleck hat, die man alle zusammen untersuchen kann. Und bei einem von denen ist man dann fündig geworden.
Nun, dieses schwarze Loch, das hat für mich jedenfalls als Außenstehenden nicht so eine gewaltig große Masse, wenn man jetzt das Verhältnis zu unserer Sonne nimmt. Es ist etwa 4-5-fache unserer Sonne.
Genau, also was man rausbekommen hat, ist letztendlich ein schwarzes Loch, das in etwas mehr als die vierfache Masse der Sonne in sich vereint. Dazu muss man wissen, dass nicht jeder Stern ein schwarzes Loch werden kann. Also dieses schwarze Loch war ursprünglich mal ein Stern gewesen, der am Ende seines Lebens zu einem schwarzen Loch in sich zusammengefallen ist. Das geht allerdings nur mit größeren, massereicheren Sternen. Ursprünglich hatte der Stern vermutlich auch viel, viel mehr Masse, mindestens das Doppelte, als das, was er jetzt hat. Allerdings geht die meiste Masse halt eben am Ende des Sternlebens auch verloren. Also der schleudert das raus. Davon ist jetzt nichts mehr zu sehen. Und das, was übrig bleibt, landet dann in dem schwarzen Loch.
Und in der Pressemitteilung wird auch darauf hingewiesen, dass es überrascht hat, dass es überhaupt dort ein schwarzes Loch gibt. In der Regel würden die verschwinden, also würden irgendwie herauskatapultiert aus ihrem Zentrum.
so ein Kugelsternhaufen, der ist, ja, ich sag mal, deutlich chaotischer zum Beispiel als wie unsere Milchstraße. Also die, wie gesagt, die Sterne wuseln da tatsächlich wie so eine Art Bienenschwarm durcheinander, beeinflussen sich ständig gegenseitig. Hinzu kommt, dass solche schwarzen Löcher üblicherweise dadurch, dass sie halt sehr, sehr viel Masse auf kleinstem Raum vereinen, ja, nach innen sinken würden. Das kennt man ja letztendlich auch von unserer Erde beispielsweise. Der Erdkern, dort sammeln sich die schweren Materialien, sammelt sich das Eisen an. Und im Kugelsternhaufen wäre das letztendlich ähnlich. Also die besonders dichten Masseansammlungen wie die schwarzen Löcher würden eigentlich nach innen wandern, wo man sich dann halt eben besonders gut gegenseitig auch stören könnte als schwarzes Loch. Und das wiederum führt dazu, dass die ja im hohen Bogen rausgekickt werden sozusagen. Das kann jetzt halt also eine Zufallsentdeckung sein, dass der halt einfach gerade noch da ist sozusagen. Oder man muss sich das nochmal ein bisschen genauer angucken, wie das eigentlich ist mit den schwarzen Löchern und wie wahrscheinlich, dass die in so einem Kugelsternhaufen drin bleiben.
Das würde also auch im Umkehrschluss bedeuten, dass durch unser Universum schwarze Löcher wandern, ohne dass wir sie in irgendeiner Weise registrieren können. Die Registriermöglichkeit besteht in der Regel immer in der Wechselwirkung mit anderer Materie und die wäre dann, wenn sie draußen im All schwirren würden, ohne an die Bindung einer Galaxie unsichtbar bleiben.
Das ist tatsächlich so. Man muss sich da allerdings vergegenwärtigen, dass unser Universum natürlich riesengroß ist und die Wahrscheinlichkeit, dass man so einem schwarzen Loch irgendwie begegnet oder es irgendwie auch nur aus der Ferne irgendwie wahrnehmen könnte, halt winzig klein ist, obwohl es jede Menge Sterne gibt, die zu schwarzen Löchern werden, ist jede Menge Platz für die im Universum.
Welche Relevanz hat das jetzt für die Kosmologie? Das muss doch in der Wissenschaft jetzt in irgendeiner Form seinen Niederschlag finden.
Uns interessiert dabei hauptsächlich halt erstmal herauszufinden, ja, wie die Sterne tatsächlich zu schwarzen Löchern werden und was mit diesen schwarzen Löchern dann passiert. Also ob die eben wirklich so etwas machen wie, ja, in so einem Kugelsternhaufen einfach drin bleiben. Spannend ist da zum Beispiel halt auch die Frage, wie sich das mit dem anderen Stern verhält. Die beiden gehören ja im Moment noch zusammen. Bleiben die jetzt auf ewig zusammen oder fällt auch dieses Pärchen irgendwann mal auseinander? So etwas zu verfolgen ist eine sehr, sehr spannende Sache, weil es viele Sterne gibt, die in solchen Pärchen oder zu noch mehreren in Gruppen zusammengehören.
Sie sagten vorhin, dass in diesem Kugelsternhaufen die Sterne wie ein Bienenschwarm umherwirbeln. Das würde bei mir die Möglichkeit aufkeimen lassen, dass es doch da auch öfters zu Kollisionen kommen müsste, dass wir in einem Kugelsternhaufen öfters, ja, wie soll ich sagen, Sternverschmelzungen finden müssten.
Das ist tatsächlich möglich, vielleicht nicht unbedingt ganz am Rand, wo ein bisschen weniger Sterne sind, aber so in der Mitte, wo halt die meisten Sterne zu finden sind, die werden halt nach innen, wird so ein Kugelsternhaufen immer dichter und immer dichter, da sind dann also mehr Sterne einfach zusammengeballt auf engstem Raum, da passiert so etwas durchaus. Sowas hat man auch schon durchaus beobachtet, dass normale Sterne oder eben insbesondere halt auch kleinere Sterne da dann tatsächlich miteinander verschmelzen bei solchen Gelegenheiten.
Wie viel von diesen Begleitern, Satelliten unserer Milchstraße haben wir bis jetzt entdeckt?
Also wir kennen um unsere Milchstraße herum ungefähr 150 von diesen Kugelsternhaufen. Das heißt allerdings noch nicht, dass das wirklich alle sind. Also da können auch durchaus noch ein paar neue dazukommen. Wir tun uns zum Beispiel schwer damit, welche genau auf der anderen Seite der Milchstraße zu sehen, wo man sozusagen durch die Milchstraße direkt durchgucken müsste, um die zu finden. Da kann es also gut sein, dass sich da noch ein paar mehr verstecken.
Man könnte ja auch hochrechnen. Wir haben auf der einen Seite so und so viel gefunden bis jetzt. Da müsste adäquat ja auf der anderen Seite nochmal so viel sein.
Ja, also uns bleibt ja nicht die ganze Hälfte irgendwo verborgen, sondern halt nur ein kleiner Ausschnitt. Aber nichtsdestotrotz, in dem Größenbereich, den wir jetzt haben, wird das auch in etwa bleiben. Also es werden nicht irgendwie 10-mal so viel werden oder so. Das wissen wir mit Sicherheit.
Hat man spektroskopisch festgestellt, dass in einem Kugelsternhaufen sich unter Umständen bei der Entstehung von Sternen und damit natürlich dann auch später vielleicht Planeten, dass sich da ähnliche Prozesse abspielen wie bei uns auf der Erde oder unterscheidet sich das?
Also die Sterne in Kugelsternhaufen entstehen prinzipiell natürlich erstmal ganz genau so, wie unsere Sonne irgendwann mal auch entstanden ist. Unsere Sonne ist wahrscheinlich nicht in einem Kugelsternhaufen entstanden, aber auch nicht alleine, sondern in einer kleineren Gruppe und diese Gruppe ist dann irgendwann auseinandergefallen. Wenn eine Sterngruppe größer ist, dann kann es tatsächlich so sein, dass halt eben über Jahrmilliarden hinweg diese Gruppe auch zusammenbleibt, so wie das eben bei diesem Kugelsternhaufen der Fall ist. Welche Unterschiede es dabei dann tatsächlich gibt, das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema, womit sich die Astronomen auch auseinandersetzen, sowas herauszufinden. Also man schaut so ein bisschen, ja, große Gasnebel an, in denen jetzt gerade Sterne entstehen, ob daraus vielleicht irgendwann mal ein neuer Kugelsternhaufen werden könnte.
Und wäre denn auch möglich, dass sich hier Planeten ähnlich der Erde unseres Planetensystems bilden könnten?
Wenn so etwas heutzutage nochmal passiert, ja. Als dieser Kugelsternhaufen entstanden ist, war das nicht ganz so wahrscheinlich. Denn um einen Planeten wie die Erde entstehen zu lassen, brauchen wir ja die chemischen Elemente, aus denen die Erde besteht. Also da sind dann natürlich auch jede Menge Elemente aus dem Periodensystem vertreten, die da weiter unter sind. Metalle, halt aber eben auch Kohlenstoff, Silizium. Diese Kugelsternhaufen sind sehr, sehr alt und sind zu einer Zeit entstanden, als unser Universum halt eben hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium bestanden hat. Also wo es nur ganz, ganz wenige schwere Elemente gegeben hat. Das heißt, wenn, dann haben diese Sterne wahrscheinlich hauptsächlich Gasplaneten, also Gasriesen wie Jupiter oder Saturn, die aber einen geringeren Gehalt an diesen anderen chemischen Elementen hätten.
Um diese Forschung weiter voranzutreiben, werden immer wieder neue komplizierte Geräte gebaut, so zum Beispiel von der Europäischen Südsternwarte das größte Spiegelteleskop der Welt mit fast 40 Metern Durchmesser. Und da gibt es jetzt eine gute Meldung, nämlich der erste Spiegel ist erfolgreich gegossen.
Ja, das Teleskop wird natürlich noch ein Weilchen brauchen, bis es fertig ist und dann zum Beispiel halt eben auch ähnliche Untersuchungen machen zu können. Aber man ist da auf einem sehr, sehr guten Weg. Also man hat ja schon vor einigen Jahren eben angefangen, den Berg vorzubereiten in der Nähe des Very Large Telescope, mit dem ja jetzt das Schwarze Loch beobachtet wurde, um dort dieses neue Teleskop halt eben aufzustellen. Man fängt da jetzt an, das Gebäude aufzubauen, in dem das Teleskop dann stehen soll. Und auch das wird dann in den nächsten Jahren aufgebaut. 2024 soll es fertig sein. Gucken wir mal, ob das zu schaffen ist. Bei den Spiegeln sieht das auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Also man hat da jetzt halt eben tatsächlich die ersten Teilspiegel gegossen bei Schott in Mainz. Das Teleskop ist halt eben so groß, dass man nicht mehr einen einzigen großen Spiegel bauen kann, sondern man muss den ganzen, ja, wie so eine Art Insektenauge aus Facetten zusammensetzen und dann einen Spiegel nach dem anderen herstellen.
Soweit Frau Dr. Caroline Lifke von der Europäischen Südsternwarte über ein schwarzes Loch, Kugelsternhaufen und einen Stern, der von einem schwarzen Loch beeinflusst wird. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Dr. Lifke, dass Sie Zeit gefunden haben.
Ja, bitteschön.